die Motivation, dieses Buch zu machen, war eigentlich die Idee, dass es ja, wie Sie auch schon gesagt haben, es eine Riesenwelle geben wird, wo das Jubiläum relativ unkritisch abgefeiert wird. Wir wollten da ein bisschen auch verschwiegene Themen nochmal ein bisschen nach vorne bringen. Ob uns das gelungen ist, mögen dann die Leser und Leserinnen selber entscheiden. Wir haben zum Beispiel Beiträge gefunden, da ja der Kollege Leidenberger, der in Mexico City lebt, in Südamerika, haben wir auch das Thema zum Beispiel auch der Emigration von Bauhäuslern und Bauhäuslerinnen nach Südamerika neu drin. Emigration ist ja ein großes Thema gewesen, auch jetzt in den Feierlichkeiten, im Gegensatz zu vielleicht den Jahren vorher. Die weltweite Verteilung sozusagen von Bauhäuslern, die ja nach der Schließung des Bauhauses 1933 oder auch schon vorher, wenn ihr Studium abgeschlossen war, eben nach Israel, nach Indien, eben auch in die USA, sehr viele eben ausgewandert sind und dort in den Jahrzehnten, muss man ja sagen, danach noch Wirkung gezeigt haben. Wir haben auch einen sehr spannenden Beitrag über Max Gebhardt, einen Grafiker und auch Kommunisten, der auch das Logo der antifaschistischen Aktion ja sozusagen erfunden oder entwickelt oder gezeichnet hat, auch in der KPD organisiert war. Das Buch ist ja so entstanden, dass wir einen Call gemacht haben und sozusagen Leute sich bewerben konnten und wir dann ausgewählt haben anhand dem, was wir an Artikeln angeboten bekommen haben. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Literatur, die es schon gibt, dass das alles schlecht ist. Es gibt ja sehr gute Literatur, auch sehr viel. Ich glaube, es gibt 3.000 oder 4.000 Bücher schon über das Bauhaus. Da können wir natürlich auch nur jetzt ein paar ausgewählte und auch nicht vollständig das ganze Thema natürlich abdecken. Wir waren da ja ein bisschen auch auf die Zulieferungen der Autorinnen irgendwie angewiesen. Also wir denken schon, dass es auch verschwiegene Aspekte gibt, wie zum Beispiel eben das Wirken auch von Kommunistinnen. Ich glaube, es ist auch zumindest, sagen wir mal, in der Nachkriegszeit so gewesen, dass die Geschichtsschreibung auch über das Bauhaus sehr eindeutig gesteuert wurde, eben auch von Walter Gropius, der ein großes Interesse dran hatte, auch die, ja, ich sag mal, die gesellschaftskritischen Aspekte, die es am Bauhaus ja auch gab, in verschiedener Form, auch zu verschiedenen Phasen, ein bisschen, ja, nicht so ganz weit nach vorne zu stellen oder die eigentlich auch auszublenden. Es gab zum Beispiel Ausstellungen in den USA, wo dann das Bauhaus so dargestellt wurde, als ob das Bauhaus eben nur die Ära von Gropius zum Beispiel gewesen wäre und eben das Wirken von Hannes Meyer, der ja ein Sozialist war und auch 2 Jahre lang Direktor war, ein Architekt aus der Schweiz, wo das zum Beispiel gar nicht vorkam, das wurde dann einfach unter den Tisch fallen gelassen. Also es gab so eine Gleichstellung von Bauhaus ist eben die Ära Gropius in Weimar und in Dessau.
Bevor wir vielleicht da auch nochmal drauf eingehen, auf genau diese Kontroverse, auch um Hannes Meyer, noch einmal auch der Blick auf den Untertitel des Buches, der da ist, Vielfalt, Konflikt und Wirkung. Vielfalt und Konflikt, das verweist nun darauf, dass die Geschichte des Bauhauses ja eben auch eine Geschichte von internen Kontroversen gewesen ist. Und nun hat man so das Gefühl, dass im Jubiläumsjahr Bauhaus als Marke etabliert werden soll. Sie haben jetzt schon gesagt, dass auch in den letzten Jahrzehnten Geschichtsschreibung über das Bauhaus viel auch ausgeblendet wurde. Inwiefern kann man eigentlich von dem Bauhaus sprechen?
Das ist natürlich eine spannende und auch sehr umstrittene Frage. Es gibt natürlich das Bauhaus einmal als Einrichtung oder als Gebäude oder als, oder dann zweitens als Idee, also die Bauhauspädagogik, die Bauhausarchitektur, die Bauhausgestaltung, also Funktionalität und Schlichtheit ergibt dann auch Schönheit. Da gibt es ja auch verschiedene Phasen sozusagen in der Arbeit des Bauhauses. Man muss sich ja immer vor Augen führen. Es waren dort ja, glaube ich, über 1200 Studierende und an die oder um die 100 Lehrende, die natürlich jeweils ihre Ideen auch eingebracht haben. Es gab auch so einen Wechsel auch in der Ausrichtung, auch was die Kooperation mit der Industrie irgendwie angeht. Insofern kann man das nicht so eindeutig beantworten. Da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, was heute sozusagen, Sie haben das ja in Ihrer Anmoderation gesagt, was heute so ein bisschen die Idee ist, das wird so ein bisschen glatt gestrichen. Es wird ein positives Image auch verbunden, dass man sagt eben, glaube ich, das Motto der offiziellen Kampagne der Bundesregierung und auch fast aller Bundesländer, die sich ja in so einem Konsortium da zusammengeschlossen haben, ist ja die Welt neu denken. Dass man eben sagt, ja, die Moderne, also Deutschland war eben auch mit die Wiege der Moderne. Und man muss ja wissen, es ist, glaube ich, unstrittig, dass das Bauhaus das wichtigste Ereignis oder die wichtigste Einrichtung, also was jetzt Deutschland angeht, in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist, gerade vor allem auch wegen der weltweiten Wirkung. Und das bedeutet natürlich, dass versucht wird, jetzt ein positives Image aufzubauen und natürlich Aspekte, die jetzt nicht so schön sind, die werden natürlich ein bisschen runtergedimmt. Zum Beispiel gab es natürlich auch immer von Anfang an, schon vor der Gründung in Weimar und auch in Dessau, Kritik von Völkischen, von Rechtskonservativen am Bauhaus, die da immer im Grunde dagegen gehetzt haben und schlussendlich ja auch insofern erfolgreich waren, als er das Bauhaus in Dessau dann auch schließen musste und noch eine kurze Zwischenepisode in Berlin irgendwie hatte. Und natürlich muss so eine Kampagne, die ja auf Tourismus und Imageproduktion irgendwie setzt, die muss natürlich das Ganze ein bisschen glätten und das auch verkaufbar machen und Bedürfnisse nach Nostalgie, nach Identifikation, nach Unterhaltung natürlich auch bedienen. Ja, Sie haben das ein bisschen gesagt mit den Festivals. Es gab ja auch sehr viel Geld. Es gibt ja drei Museumsneubauten. Das eine ist schon eröffnet in Weimar. Im September wird in Dessau ein Riesenmuseum und Magazin irgendwie eröffnet. Und glaube ich, 2022 wird es dann ein Erweiterungsbau für das Bauhausarchiv, was ja auch eine Art Museum irgendwie ist, in Berlin geben. Und sehr viele Museen haben sich dann natürlich jetzt drangehängt, haben Forschungsprojekte gemacht, machen Ausstellungen in Leipzig, in Oldenburg. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Kampagne und ja, das ist ja in dem Sinne nicht schlecht. Also wir stehen ein bisschen quasi in der Position, dass wir sagen, okay, wir haben auch viel Kritik, aber natürlich ist es erstmal gut, wenn das Thema Bauhaus in die Öffentlichkeit kommt, weil da gab es das war ja eine dynamische, eine innovative und im Grunde auch sozial gesehen erstmal eine radikale Einrichtung, ja, die natürlich im Bündnis mit bestimmten Leuten in der Industrie und auch in der Verwaltung agiert hat, aber erstmal von der Idee her schon einen humanistischen Ansatz oder auch einen gesellschaftskritischen Ansatz hatte, der ja auch aus den Debatten in der Kunst oder auch in der Architektur und auch in der Gestaltung vor 1919 schon entstanden ist. Das Bauhaus ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben sich ja auf Ideen ja bezogen und die aufgenommen oder die auch sich vielleicht angeeignet, die ja andere oder eben Personen, die dann am Bauhaus waren, schon vorher diskutiert und auch entwickelt hatten.
Da vielleicht, um noch so ein bisschen kleben zu bleiben, was ja. Sie so gerade beschreiben, das habe ich aus Ihren Vorträgen auch herausgehört, als einen gesellschaftsverändernden Überschuss, den das Bauhaus da hatte. Ja. Und Sie haben aber auch gerade gesagt, gut, Bauhaus hieß aber auch Kooperation mit der Industrie und für die Produktion Gebrauchsgüter herstellen und sowas ist auch immer mit einem Anspruch der Profitabilität verbunden. Einerseits könnte man da ja zugespitzt sagen, Funktionalismus heißt auch, funktional für Profitmaximierung zu sein. Andererseits haben Sie beschrieben, wo für Sie die gesellschaftsverändernde Überschuss des Bauhauses so schon in Teilen besteht. Was halten Sie von so einer Art zugespitzter Kritik? Trifft das etwas? Also Funktionalismus funktionale Profitmaximierung?
Ja, man kann natürlich immer sagen, die Wirkung des Bauhauses war schließlich der Plattenbau und in Ost und West, ja, aber das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu schlicht gestrickt. Ich glaube, was ja auch einer unserer Impulse war, dieses Buch zu machen, ist ja zu sagen, okay, das Thema Bauhaus ist eigentlich in der politischen und gesellschaftlichen Linken eigentlich relativ unterbelichtet. Also wenn man jetzt schaut, haben linke Magazine über das Bauhaus berichtet, muss man sagen, eigentlich fast gar nicht. Es gab einzelne Artikel, aber wirklich sehr vereinzelt. Das war erstmal unsere Idee zu sagen, gut, man muss das Thema Bauhaus auch für die Linke nochmal fruchtbar machen und und das auch ein bisschen bekannt machen. Was war das überhaupt? Welche Künstler waren da? Man muss ja wissen, es waren ja damals weltberühmte Künstler wie Kandinsky und Klee und Feininger haben da gesagt, okay, wir stellen uns da sozusagen vor die Studierenden hin und machen eigentlich ganz normalen Unterricht so. Das ist ja erstmal eine ganz spannungsreiche Geschichte. Man muss ja auch wissen, eben wenn man sagt, was war 1919 und 20er Jahre, muss man natürlich sagen, okay, damals ist ja die Massenproduktion, Massenmedien, Massenkonsum ist da ja im Grunde erst angelaufen. Ja, wir gucken jetzt ja aus 100 Jahren Abstand da drauf. Und die Idee zu sagen, okay, wie kann man jetzt mittels Gestaltung das Leben für alle ein bisschen besser machen, ist ja erstmal ein emanzipatorischer Ansatz, ja, dass man da natürlich mit der Industrie oder vielleicht auch mit einer Stadtverwaltung kooperieren muss. Ich meine, das ist im Grunde ja eine Binsenweisheit, ne? Also, ob das dann gelungen ist, ist ja eine andere Frage. Es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, okay, auch die Bauten, sozialen Wohnungsbau, auch in Dessau, das war eigentlich gar nicht so preiswert und so toll und die Fenster waren gar nicht so toll oder so dicht oder die waren zu hoch und die Kinder konnten gar nicht rausgucken. Da gibt es natürlich immer irgendwelche Kritik, wie dann die Umsetzung sozusagen ist, ne? Aber ich finde schon, dass es ein spannendes Thema wäre, sich eben auch nochmal Gestaltung. Ich meine, wir sind ja tagtäglich von gestalteten Produkten, von Plakaten, von elektronischen Geräten, von Büchern, von sonst was umgeben. Ja, und alle diese Sachen, die werden ja von irgendjemand gestaltet. Das ist aber ein Thema, was jetzt die Linke kaum irgendwie interessiert. Ja, die interessiert sich zwar für Ökonomie und ich weiß nicht was alles, aber dieses weite Feld ist doch so ein bisschen ausgeblendet. Und das war uns eben auch nochmal mit so einer Motivation zu sagen, okay, wir machen jetzt so ein Buch. Das Buch ist natürlich jetzt keine Aufklärung über Basics des Bauhauses. Da gibt es ja andere gute Bücher oder auch Webseiten, wo man das nachmachen kann, nachlesen kann und sich anschauen kann. Aber unser, ja, das war so auch mit einer Motivation. Also insofern würde mich jetzt diese Frage, okay, damals war ja Kapitalismus und die haben mit Kapitalisten zusammengearbeitet, die finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Natürlich war das irgendwie so und hat aber, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert, wie selbst die Bauhäusler und Bauhäuslerinnen sich das vielleicht gewünscht hätten. Also das ist dann vielleicht erst später passiert, in 50er, 60er Jahren, als dann ja auch Design und Gestaltung ein Thema war, was eine breitere Ausstrahlung hatte, ja auch an anderen Kunsthochschulen gelehrt wurde und. Ja, das ist ja, in gewissem Sinne war das Bauhaus ja schon ein bisschen ein Unikat, zumindest in der Zeit.
Sie hatten ja vorhin schon eine Kontroverse auch um Hans Meyer angesprochen und darauf würde ich jetzt auch noch mal gerne näher blicken mit Ihnen. Eine Kontroverse des Bauhauses ist da mit genau seiner Figur nämlich verbunden. Hannes Meyer, Sie hatten das vorhin schon erwähnt, hatte das Bauhaus als Architekt 2 Jahre lang und zwar von 1928 bis 1930 in Dessau geleitet und er hatte Sympathien für sozialistische Ideen und wollte da tatsächlich sowas wie einen sozialen Wohnungsbau verwirklichen und von ihm stammt da auch der Slogan Volksbedarf statt Luxusbedarf. Aber gerade er, Hannes Meyer, musste dann nach 2 Jahren in der Leitungsfunktion auch schon wieder gehen. Was ist das da für eine Kontroverse, die mit ihm verbunden ist?
Es gab natürlich ein bisschen einen Wechsel. Sie haben das ja mit dem sehr gängigen Zitat mit dem Volksbedarf statt Luxusbedarf angedeutet. Das Spannende oder der Witz ist ja, dass sozusagen die Kooperation mit der Industrie gerade unter Meyer, der ja als Linker gilt, verstärkt wurde, ja, und quasi so groß war oder wie noch nie vorher. Also das, was Gropius immer nur wollte oder angestrebt hat und teilweise auch gemacht hat, hat dann aber Meyer oder wurde in der Ära Meyer natürlich viel stärker dann auch gemacht und auch erfolgreich gemacht. Und insofern ist das, weiß ich nicht, ob es eine Kontroverse ist. Ich glaube, was schon so war, auch in der Zeit damals und dann auch in der Rezeption, dass Meyer sehr umstritten war, eben als Linker, weil er auch sozusagen die linken Studierenden hat machen lassen. Und das hat auch einigen der Meistern oder die dann ja zu der Phase dann auch Professoren irgendwie hießen, auch nicht gepasst. Also die haben schon auch ein bisschen an seinem Stuhl irgendwie gesägt. Und es gab natürlich, ich habe das schon mal eingangs schon gesagt, es gab immer die Kritik eben sozusagen von rechten Kräften, von Deutschnationalen, denen das Bauhaus immer ein Dorn im Auge war. Und da hat sich die Zeit auch schon ein bisschen gewendet in Sachsen-Anhalt. Und dann haben die das sozusagen auch geschafft, den Meyer eigentlich abzusägen, ja, der ja dann auch, ja, man kann fast sagen, Hals über Kopf das Bauhaus irgendwie auch verlassen hat. Aber von der Idee her würde ich sagen, war das schon richtig, was er wollte, ja. Man muss ja auch immer sehen, das sind ja viele Akteure, man muss sich da auch auf Strategien irgendwie einigen. Es gab, glaube ich, permanente Finanznot, also da war man, glaube ich, als Direktor schon auch mit viel Troubleshooting irgendwie auch beschäftigt. Ja, und Sie haben es ja erwähnt, er war ja auch nicht so lange irgendwie da, ne? Es ist nur auffällig, dass eben in der Rezeption diese Aspekte auch von Sozialreform, von Wohnungen für ärmere Schichten, dass das zumindest in 50er, 60er, 70er, auch wegen mir in den 80er Jahren noch nicht so stark, wenn man jetzt nach der Wirkung fragt, dass das nicht so stark rezipiert wurde. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, welche Bauten hat jetzt Gropius gemacht, das sind ja eher Villen, ja, wo man sagen kann, ja gut, das ist ja jetzt kein Volksbedarf, wenn man jetzt das Haus am Horn in Weimar sich anguckt oder die Villa Sommerfeld oder so, das sind ja keine Häuser für Arbeiter, ja, oder Arbeiterinnen oder Arbeiterfamilien. Und das hat, das war eine Idee, die Meyer schon stärker verfolgt hat und ja auch umgesetzt hat in Dessau, der das vorher auch schon in der Schweiz gemacht hat und nachher auch in anderen Ländern, in die er dann geflüchtet ist danach.
Und wenn Sie jetzt sagen oder nochmal nachzeichnen, wie in den 50er, 60er bis in die 80er Jahre auch hinein in der Rezeption des Bauhauses auch viel aus dem Blick genommen wurde oder überhaupt nicht in den Blick reingenommen wurde, da hat man das Gefühl, dass da jetzt, weil dieses große Jubiläum nun da ist, das nachgeholt wird. So haben Sie ja auch gesagt, dass Sie auch mit Ihrer Publikation, dem Sammelband 100 Jahre Bauhaus, kritische Beiträge und Perspektiven, da auch nochmal mit einiges nachholen wollen. Was ist denn da, wenn wir vielleicht auch auf die Wirkung schauen, die ja auch im Untertitel Ihres Buches mit drin steht? Was ist das, was so eine für Sie auch wichtige Nachwirkung des Bauhauses ist oder was da vielleicht auch interessant daran ist, über Nachwirkungen bis ins Heute oder in die Gegenwart halt hinein zu sprechen?
Ich glaube, das Spannendste, was auch die letzten Jahre eben untersucht wurde, sind wirklich die weltweiten Verflechtungen. Man muss ja wissen, dass auch die Studierenden kamen ja auch, ja zumindest aus ganz Europa, aus der Sowjetunion und haben ja Ideen von dort irgendwie mitgebracht. Oder auch die Meister oder die Lehrenden haben ja auch Einflüsse aus außereuropäischen Kulturen dort in den Lehrplan zum Beispiel eingebracht, ja. Und die Menschen sind dann eben, nachdem sie dort ihre Zeit am Bauhaus sozusagen vorbei war, sind sie ja wieder in ihre Heimat gegangen oder sie wurden eben vertrieben oder sind geflüchtet vor der Herrschaft des Nationalsozialismus. Insofern kann man sagen, das ist schon eine Neuigkeit, jetzt auch der letzten Jahre zu sagen, okay, wir schauen uns auch die globale Wirkung eben an und auch wieder die Rückwirkungen sozusagen aus dem globalen Süden auf das Bauhaus damals. Und was ganz stark jetzt auch thematisiert wird, wo es, ich sag mal, vor 5 Jahren kaum Forschung dazu gab oder auch kaum Literatur, ist natürlich die Situation der Frauen am Bauhaus. Ich würde schon sagen, Bauhaus war auch eine patriarchale Institution. Frauen wurden auch nicht wirklich gefördert, wurden eigentlich auch so naturalisiert und abgewertet, also so nach dem Motto, Frauen können eigentlich gar nicht dreidimensional denken, deswegen können sie höchstens in der Weberei arbeiten, wo eben Teppiche gewebt werden oder Wandbehänge, die ja zweidimensional sind. Aber es ist schon so, dass sehr viele Frauen dort auch waren und ja auch Produkte hergestellt haben, auch Kooperationen mit der Industrie gemacht haben. Und das ist schon was jetzt mehr in den Fokus rückt oder auch in der offiziellen Kampagne ziemlich weit nach vorne gebracht wird. Und das ist natürlich erstmal zu begrüßen, dass man sagt, es gibt da erstmal so eine Wissensvermittlung in eine breite Öffentlichkeit rein. Ja, ich meine, die Tageszeitungen haben ja berichtet, es gibt Sondersendungen im Fernsehen, es gab ja diesen Film, ich glaube im ZDF hier, Lotte am Bauhaus und so weiter. Die haben natürlich auch aufklärerische Momente, auf jeden Fall. Und insofern finden wir das schon gut, oder ich finde das schon gut, dass das Thema erstmal so breit dargestellt wird. Und man muss ja auch immer unterscheiden zwischen so einer medialen, breiten Diskussion und dem, was jetzt sozusagen in der akademischen, in der Kunstgeschichte oder in der Architekturgeschichte, was da debattiert wird oder auf Konferenzen irgendwie verhandelt wird, wo ja natürlich die Themen sehr viel spezialisierter und komplizierter und auch voraussetzungsvoller sind. Das haben wir bei unserem Buch eben auch gemerkt, dass die Texte, das sind natürlich keine Texte, die jetzt in das Thema einführen, sondern die setzen schon ein bisschen Vorwissen voraus. Das muss man schon ehrlich auch dazu sagen.
Und damit ist das Buch 100 Jahre Bauhaus, kritische Beiträge und Perspektiven gemeint. Ein Buch, das herausgegeben wird von Bernd Hüttner, mit dem ich hier im Gespräch bin, und Georg Leidenberger, ein Sammelband, der genau das versammelt, Perspektiven auf das Bauhaus und auch kritische Beiträge von Momenten, die in der Bauhausrezeption lang vernachlässigt wurden. Ein Buch, aus dem man sich auch nochmal erzählen lassen kann von Bernd Hüttner selber. Wenn ich da richtig gelesen habe, sind Sie am 6. Mai in Berlin um 19 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen, um da das Buch auch vorzustellen. Und sowie am, wenn wir jetzt nach Sachsen-Anhalt gucken, für alle Korax-Hörerinnen und Hörerinnen, nimmt sich das vom Weg her eigentlich nicht so viel. Stendal ist nämlich, glaube ich, fast genauso weit weg wie Berlin. In Stendal sind Sie da am 14.05. Auch nochmal zum Vortrag eingeladen.
Genau.
Und eine Frage noch, Ihr Buch dann, wo kann man denn dann da reinlesen oder aber das bestellen?
Der korrekte Untertitel heißt Vielfalt, Konflikt und Wirkung, erscheint im Metropolverlag in Berlin, 272 Seiten. Und ich denke, man kann auf jeden Fall, werden wir auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung darüber informieren, auch wenn das Buch keines der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, das möchte ich auch dazu sagen. Es wurde zwar finanziell gefördert, aber ist erstmal in der Verantwortung von mir und den Kollegen Leidenberger. Und es gibt wahrscheinlich nicht mehr im Sendegebiet von Radio Korax am 25. Mai im Grassi-Museum in Leipzig, das ist ein Samstag um 13 Uhr, gibt es auch noch eine Veranstaltung, auch mit verschiedenen, also auch noch mit anderen Autorinnen des Buches aus Leipzig und Berlin, die da jeweils auch persönlich noch zu sehen sein werden. Auch am 6. Mai in Berlin werden auch Autorinnen anwesend sein. Jo.